HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Nicht nur, dass wir hier als Zwergenaufstand, da kann ich mit umgehen, mit 1,70. Kein Problem. Aber auch die Art und Weise, wie da unsere Projekte nicht umgesetzt werden.
Der Trick ist zu atmen.
So wie der Mensch eben ist, so wie er gestimmt ist, welche Erlebnisse er gerade hat, was er denkt, was er fühlt, es hat sofort eine direkte Auswirkung auf den Atem.
Der Trick ist zu atmen, ja.
Diejenigen, die kategorisch sagen, wir gehen unter keinen Umständen in eine Regierung, die sollen wissen, das ist nicht mein Weg.
Folglich kann man also sagen, das Atemgeschehen teilt nur mit, wie es dem Menschen im Moment geht.
Und das heißt heute einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können.
Hier in diesem Saal sind keine Zwerge. Und jetzt nehmt diese Mützen ab.
Im Alltag merke ich immer wieder, dass ein bewusster Atem in den Bauch dazu führt, dass ich entspannter bin und einer Situation mich entspannter und mit mehr Distanz öffnen kann.
Der Trick ist zu atmen.
Wir machen uns selbst zu Zwergen, wenn wir uns einreden, wir können nur glaubwürdig sein in der Opposition. Es ist die Kunst, in der Regierung glaubwürdig zu sein.
Hier in diesem Saal sind keine Zwerge.
Wenn jemand also ein sehr ängstliches Leben gelebt hat, dann hat der Mensch einen sehr ängstlichen Atem entwickelt.
Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal!
Nichts brauchen wir mehr zum Leben als Luft zum Atmen. Schon nach wenigen Minuten ohne Sauerstoff wird man ohnmächtig. Und nach 10 Minuten ohne Sauerstoffzufuhr ist ein Mensch klinisch tot. Ausgenommen, man trainiert das Luftanhalten. Da liegt der Weltrekord bei 22 Minuten ohne. Alle anderen sind gut beraten, regelmäßig zu atmen. Der Trick ist zu atmen. Wir haben es gerade gehört. Aufatmen, durchatmen, schnappatmen, wenn Politik Luft holt. So haben wir die Sendung heute genannt, nach dem Luftanhalten vor und während des SPD-Parteitags am Wochenende, bei dem es ja darum ging, ob wir eine Neuauflage der Großen Koalition in der Regierung bekommen. Die Partei hat mit sich gerungen und mit knapper Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit CDU, CSU gestimmt. Und jetzt? Ist bei der SPD nach diesem Kraftakt endgültig die Luft raus oder reicht das Aufatmen für den langen Atem, den die Koalition brauchen wird? Mit aufgeregter Schnappatmung jedenfalls ist nichts gewonnen. Die wäre zu nah am Atemstillstand. Nach dem Aufatmen gestern in der ersten Reihe beim SPD-Parteitag nach der Abstimmung kam kein Jubel auf. Und auch heute beim Ankommen in Berlin war klar, das wird noch ein langer Weg für die SPD. Und zwar sowohl in einer Koalition als auch ohne. Aus Berlin, Christoph Schelt, wo jetzt gerade wieder getagt wird.
Es war die große Rollkofferparade heute früh unter der Reichstagskuppel. Viele der SPD-Abgeordneten kamen direkt aus Bonn, wo sie gestern Nachmittag abstimmen durften. Über die Zukunft der Großen Koalition, über die Zukunft ihrer sozialdemokratischen Partei.
Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, ich bin einfach müde, weil ich heute Morgen sehr früh aus dem Rheinland hier nach Berlin gekommen bin.
Wie bei Rolf Mützenich überwog am Morgen bei vielen erstmal die Müdigkeit. Ansonsten Erleichterung, dass jetzt alles klar ist und die echten Koalitionsverhandlungen beginnen können, wie bei Michael Groß.
Ich bin der Meinung, dass wir eine Diskussion hatten, die uns gut getan hat. Wir mussten uns da, glaube ich, nochmal vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich halte das jetzt für eine gute Entscheidung. Wir müssen jetzt natürlich diese Sondierung so konkretisieren, dass die Mitglieder auch überzeugt werden.
Verhandeln, bis es quietscht. Diese Botschaft hatte Fraktionschefin Andrea Nahles auf dem Parteitag gestern in Richtung Union geschickt. Dort gibt man sich gelassen. Das Sondierungspapier neu aufschnüren, das sei nicht drin, sagt Julia Klöckner, CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz.
Wir können das und werden das, was wir im Sondierungsvertrag einstimmig beschlossen haben, ausbuchstabieren, also in die Tiefe gehen. Aber wir werden nicht das, was wir schon mal abgelehnt hatten, wo wir Kompromisse gefunden hatten, im Sondierungspapier wieder aufmachen. Das ist so ähnlich wie wenn man ein Haus baut. Da geht es darum, dass dann die Innenarchitektur eine Rolle spielt, dass der Koalitionsvertrag. Aber Wände werden wir nicht mehr verrücken, weil dann die gesamte Statik ins Wanken kommt.
Und da gibt es schon wieder den Dissens. Denn Martin Schulz, der SPD-Chef, sieht das etwas anders. Für ihn ist heute so etwas wie die Stunde Null.
Das sind jetzt die Verhandlungen zur Bildung einer Regierung, die jetzt beginnen. Ich sage das in aller Klarheit, weil wenn Verhandlungen jetzt beginnen, wird auch nicht nachverhandelt, sondern wird ein Verhandlungsbeginn
gestartet.
Die linke Opposition hat Zweifel, dass nach den Koalitionsverhandlungen bei der SPD wieder alles glatt läuft. Dann steht nämlich der Mitgliederentscheid an. Linksparteichefin Katja Kipping spielt auf die dünne Mehrheit von gut 56% beim Parteitag gestern an.
Ich glaube, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, weil bei einem Mitgliederentscheid müssen ja nur 7% sich anders entscheiden. Und da man dort die Spitze das nicht so in der Hand hat, das Verfahren wie auf dem Parteitag, bleibt es spannend.
Kippings Zweifel haben eine gewisse Berechtigung, denn die Kampagne der GroKo-Gegner geht weiter. Einen Zehner gegen die GroKo ist das Motto bei den Jusos. Sie meinen damit, dass man für 10 Euro 2 Monate lang Mitglied in der SPD werden könnte, zum Beispiel im Februar und März. Und dann dürfte man voraussichtlich beim Mitgliederentscheid abstimmen, aus Sicht der Jusos natürlich gegen die Große Koalition. Juso-Chef Kevin Kühnert warb auf dem Parteitag gestern schon leidenschaftlich.
Macht euch auf, kommt in diese Partei, macht sie zu eurer Partei. Die Veränderung, die wir sein wollen, die müssen wir selber durchsetzen. Niemand anderes wird uns diese Entscheidung abnehmen.
Schon heute Abend treffen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD. Sie wollen den weiteren Fahrplan besprechen. Schon Ende der Woche könnte die erste Verhandlungsrunde beginnen.
Und da sitzt man dann eben heute Abend gerade zusammen. Wenn einem die Luft ausgeht, dann muss man handeln, denn dann geht es schnell um Leben und Tod. Für die SPD ist die Luft schon länger dünner geworden. Die Wahlergebnisse sind desaströs. Deshalb wollte sich die Partei ja eigentlich eine Atempause gönnen, wollte in der Opposition zu neuer Stärke finden. Daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts. Den festen Vorsatz, keine große Koalition mehr einzugehen mit der CDU-CSU, hat man in der Not aufgegeben. Und in der Partei ist man sich uneinig darüber, ob eine Erneuerung mit Regierungsverantwortung zusammengeht oder nicht. Stefan Andreas Kastorf ist Chefredakteur des Tagesspiegel. Herr Kastorf, der SPD-Parteitag hat sich mit 56,4% für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ausgesprochen. Das ist ein relativ knappes Ergebnis. Da hatten einige die Luft angehalten im Vorfeld. Vom Aufatmen gestern haben wir gehört. Aber kann die SPD denn jetzt wirklich aufatmen?
Nein, natürlich nicht. Das Ergebnis ist nicht so gut, dass sie sagen könnte, ach prima, Aufbruch, alles neu, macht der Mai. Bis dahin wollen sie ja fertig sein. Spätestens wollen wir hoffen. Nein, 56% sind besser, als manche erwartet haben. Also ich hatte mit 52-48 gerechnet und habe mir überlegt, was ich dann wohl dazu sage, ob ich das jetzt ausreichend finde. Die Optimisten sprachen von 60, nun ist genau in der Mitte, 56 jedenfalls so ungefähr in der Mitte. Das heißt, da ist noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten.
Und da ist ja die Vorstellung in Teilen der SPD, in großen Teilen, dass man nur etwas verändern kann, wenn man jetzt mal eine Auszeit nimmt. Das ist in der Politik aber eigentlich eine merkwürdige Haltung, weil man ja etwas verändern will, indem man vorne mitmischt. Wie viel Luft lässt die Große Koalition der SPD?
Ja, ist ja der alte Irrglaube der Sozialdemokraten, dass das Einrücken in die Große Koalition sie jeweils Stimmen gekostet hätte. Abgesehen davon, dass die erste Große Koalition, die unter Kiesinger gezeigt hat, dass man danach durchaus regieren kann, nämlich mit Willy Brandt an der Spitze, so ist es doch so, dass der Wahlkampf einfach schlecht war. Der erste wie der andere. Also, als Martin Schulz an die Spitze kam, zeigte sich plötzlich, die Menschen wollen Veränderung. Endlich mal ein neues Gesicht, endlich mal ein anderer Politikstil. Wenn ich dann aber einen Wahlkampf mache, der inhaltsentleert ist und nicht das, was ich als Anspruch vor mir hertrage, inhaltlich fülle, ist das der erste Fehler. Wenn ich dann aber noch dazu alles schlecht rede, was in der Großen Koalition gewesen ist, und da war verdammt nochmal wirklich nicht alles schlecht, schon gar nicht auf SPD-Seite, dann rede ich nicht nur die Koalition, sondern auch logisch mich selber schlecht. Wenn ich aber mich selber schlecht rede und allen sage, nee, also das war wirklich nicht so richtig gut, was wir geleistet haben, warum sollen die, denen ich das sage, mir dann die Stimme geben? Das ist so dermaßen krude, dass es schon kaum zu fassen ist.
Aber warum macht die SPD das?
Ja, weil die SPD kein Regierungsgen in sich trägt. Dabei ist es auch wieder so widersinnig, so unlogisch in sich selbst, mathematisch Aussagen unlogisch, aus A folgt nämlich eigentlich zwingend logisch B, nicht nun B. Das ist die Partei, die am meisten in all der Zeit, die es sie nun gibt, regiert hat. Es gibt keine andere Partei in Deutschland, die so viel, so oft an so vielen Stellen regiert hat wie die Sozialdemokratie. Und durchaus, darf man doch sagen, dürfte sie auch sagen, mit ihrer stolzen mehr als 150-jährigen Tradition, durchaus zum Wohle des Landes. In jeder Konstellation zum Wohle des Landes. Sie standen doch eigentlich fast immer, kann man sagen, mit Stolz auf der richtigen Seite der Geschichte. Gegen Hitler, sie standen für die Ostverträge, sie haben die gesellschaftliche Modernisierung vorangetrieben und dann auch, egal ob jetzt alles richtig war oder vieles auch einigermaßen falsch, Agenda 2010, sie waren doch auch diejenigen, die gezeigt haben, dass man ein Land nochmal verändern kann. Und es war auch nicht alles zum Schlechten. Heißt, wenn man nicht selbst von sich überzeugt ist, wie will man dann andere überzeugen?
Die CDU-CSU hat ja selbst Luftnot. Frischer Wind ist da schon lange nicht mehr durchs Kanzleramt gezogen. Und fürs alleine Regieren langt es ja nicht. Die Union muss also durch eine Koalition beatmet werden. Kann die SPD das leisten in ihrem atemlosen Zustand?
Ich folge Ihnen nicht. Sie ist ja gar nicht atemlos. Wenn Sie sich die 28 Seiten, immerhin staunenswert, eine Nacht und ein Tag und das alles, nachdem wir wochenlange Jamaika-Runden hatten, wo nichts rausgekommen ist, außer 237 offenen Stellen. Aber wenn man sich das anguckt und dann vielleicht noch 5 Tage vorher die Konstellation der, sagen wir, Antikonfrontation gesehen hat, wenn man sich das alles anguckt, dann hat die SPD verdammt viel erreicht. Die Stabilisierung der Renten, die Parität bei der Krankenversicherung. Fehlt nur noch so ein kleiner Baustein, aber dazu müsste die SPD wissen, dass sie eigentlich mit der CSU koaliert. Die CSU ist eine im Grundsatz christlich-soziale Union. An der Spitze steht ein ehemaliger, das haben die alle vergessen, Sozialstaatssekretär unter Norbert Blüm. Der ist unter Norbert Blüm ausgebildet worden, heißt Horst Seehofer. Horst Seehofer war VDK-Präsident in Bayern. Das hat sein politisches Comeback eingeleitet, dass er das wurde. Heißt, der versteht was von Sozialpolitik. All die sozialpolitischen Veränderungen großer Art, plus der Bildungsanteil, den der berühmte Forscher Hurlmann schon als eine quasi Revolution bezeichnet hat, das alles zusammen ist doch schon wirklich nicht atemlos, sondern grandios. Und jetzt gibt's noch etwas, was man da erreichen könnte. Entweder die sachgrundlose Befristung, die bei der CDU und in deren Teil die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft heißen oder eben christlich-soziale Union auch nicht eben beliebt ist, oder aber die Bürgerversicherung, die eigentlich ursprünglich vor Jahren schon mal von wem erwähnt worden ist und als zwangsläufig bezeichnet worden ist, Horst Seehofer. Heißt, da geht noch was. Da ist noch Atem, sogar der Geschichte, wenn man das ganz hochhängt.
Also Sie sagen, die SPD ist überhaupt nicht so atemlos, wie sie sich präsentiert.
Es Nein, sie muss nicht so atemlos sein. Sie könnte Gott froh sein. Sie könnte Gott froh sein und könnte jetzt ihr Glück mit beiden Händen festhalten wollen. Denn was gibt es besser? Was ist Politik denn anderes, als das, was man für richtig hält, so weit wie möglich durchsetzen oder umsetzen zu wollen? Politik wird von Parteien gemacht. Partei kommt von Pars, lateinisch, Teil, Teil vom Ganzen. Ja, wenn ich ein Teil vom Ganzen bin, so werde ich nicht das Ganze bestimmen können, aber ich muss das Ganze im Blick haben. Und wenn sie das im Blick hat, die SPD, und weiß, dass sie 20% hat und nicht 100%, was ist dann logisch? Dann versuche ich das durchzusetzen, was ich da kriegen kann. Und wenn man sich das genau anguckt, die 28 Seiten als Grundlage für Verhandlungen, dann kann man sagen, da haben Sie schon mehr als 20, nämlich das Doppelte, ungefähr 40% durch.
Wahrscheinlich hat Ihnen ein Redner, wie Sie es wären, auf dem Parteitag gefehlt, der der SPD wieder etwas Selbstbewusstsein einhaucht. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Wohin kann es gehen? Wo sind die großen Linien?
Naja, wie schon beschrieben, in den Koalitionssondierungen ist ja schon eine große Linie festgelegt. Wenn das so käme, ist das eine soziale Koalition. Witzigerweise eine zwischen SPD und CSU. Die CDU kommt ja gar nicht mehr vor. Bei der weiß man ja sowieso nicht genau, was sie will. Man weiß ja sowieso gar nicht genau, wo sie steht. Und wer war nochmal die Vorsitzende? Ach so, ja, die Bundeskanzlerin, man vergisst es. So, das heißt, weiter so. Weiter dran arbeiten, für die Menschen etwas erreichen. Politik ist kein Selbstzweck. Politik ist kein Therapieverein. Politik ist keine Maßnahme zur Selbstverwirklichung. Parteien sind nicht dafür da, dass sie auf Parteitagen eine kuschelige, wohlige Atmosphäre erzeugen, dass sie sich in irgendwelchen Anträgen ergehen, sondern sie müssen das Leben gestalten wollen. Das ist von den alten Griechen bis heute. Ich werbe darum, dass die Menschen mir folgen, damit ich bestimmte Dinge, die vielleicht ihr Leben verbessern, die dann nachher abzustimmen sind, damit ich die erreichen kann. Und wenn die SPD Mut hat, wenn sie Mut hätte.
Ja, ich würde auch sagen, sie brauchen den Konjunktiv, ja.
Ja, wenn sie Mut hätte und Deutschlands Kraft zur Veränderung vertraute, ja, dann würde sie auch sagen, na und dann am Ende, ganz am Ende, werden wir den richtigen Kanzlerkandidaten oder vielleicht eine Kandidatin, nicht? Nach diesem Parteitag kann man ja mit einer Kandidatin rechnen, werden wir die haben und dann werden wir auch die richtige Politik machen. Der Wahlkampf war doch unter allen Umständen weder modern noch zukunftsgewandt.
Sagt Andreas Kastorf. Ein Weiter-so, das ist das, wovor viele in der SPD die große Angst haben. Herr Kastorf, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Angenommen, also man beatmet sich gegenseitig in einer großen Koalition. Wofür muss die Luft denn reichen? Wo will man hin? Auch wenn Herr Kastorf das gerade sehr positiv beschrieben hat, nach einer Everest-Besteigung mit Sauerstoffflasche hören sich die Reisepläne im Sondierungspapier eher nicht an. Jedenfalls scheint man ja selbst innerhalb der SPD wenig Begeisterung für das Erreichte zu hegen. Es klingt also eher nach einer Kaffeefahrt in den Schwarzwald. Wir versuchen uns trotzdem am Everest und hören Erinnerungen eines Bergsteigers, der die indische Mount Everest-Expeditionsbeschreibung im Jahr 1964 geschrieben hat. Höher als der Everest heißt das Buch.
Der Wind blies stärker denn je und es war äußerst mühsam, am Razor's Edge sicher Fuß zu fassen und das Gleichgewicht zu halten. Wir gruben die Eispickel tief in den harten Schnee und strafften die Seile. Doch der Wind zerrte erbarmungslos an uns und die Kälte drang durch Mark und Bein. Wir kamen nur schwer voran und für Momente spielte ich mit dem Gedanken, den Kampf aufzugeben. Schließlich hatten wir den scharfen Grat geschafft, doch vor uns lag ein weiterer sehr gefährlicher Abschnitt. Als wir uns nach rechts wandten, befand sich zu unserer Linken eine riesige, schräge Wand aus Schieferplatten. An die losen, schwarzen Steine gedrückt, klammerten wir uns an allem fest, was Halt bot, und überquerten sie. Im Vergleich zu der majestätischen Größe rings um uns herum kamen wir uns vor wie winzige Fliegen. Unterhalb unserer Route fiel das Gelände mehrere tausend Meter tief ab nach Tibet. Als wir die schreckliche schwarze Wand endlich hinter uns gebracht hatten, erreichten wir einen Abschnitt, wo wir verhältnismäßig leicht vorankamen. Doch nun tauchte ein anderes Problem auf. Ich entdeckte, dass der lange Schlauch an meiner Sauerstoffflasche beschädigt war.
Die beschädigte Sauerstoffflasche. Wir haben die Einschätzungen von Stefan Kastorf vom Tagesspiegel gehört. Die SPD müsste nicht so atemlos auftreten. Bei ihr sei es hausgemachte Luftnot. HR2 Kultur der Tag. Aufatmen, durchatmen, schnappatmen, wenn Politik Luft holt. Atemlos durch die Nacht. Wahrscheinlich ist es kein Wunder, dass ein Lied mit diesem Text so einen großen Erfolg hatte in Deutschland. Denn die Atemlosigkeit, das schnelle vom einen zum anderen Springen, das ist Kennzeichen unserer Zeit. Deshalb ist die Entschleunigung ja auch zum Modewort geworden. Offenbar machen wir alles tendenziell zu schnell, zu überstürzt, zu atemlos. Wer nicht viel Zeit zum Luftholen hat, der hat auch nicht viel Zeit zum Nachdenken. Womit wir wieder bei der SPD wären, die sich ja eine Atempause in der Opposition gönnen wollte, um sich neu zu sortieren. Daraus wird nun wohl nichts. Da wäre es für die SPD an der Zeit, mehr auf die Luftqualität zu achten. Claudia Sauter hat sich die Zeit genommen, darüber nachzudenken.
Hätten die Organisatoren des Sonderparteitags der SPD doch bloß eine Mehrzweckhalle in Aachen-Burtscheid ausgesucht. Dort waren am vergangenen Wochenende die Stickoxidwerte niedriger als in Bonn. Und zwar so niedrig, ausweislich der Messung des Nordrhein-Westfälischen Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherwert, dass die Befürworter einer großen Koalition die Lufthoheit hätten erringen müssen, was ihnen in Bonn bekanntlich nur halb gelungen ist. In Aachen-Burtscheid hätte der Gitarrist auf der Bühne die Genossen mit dem Lied einschwören können, »Wenn wir atmen Seit an Seit«. In Bonn wummerte er stattdessen lustlos den alten Sozengassenhauer, »Wenn wir schreiten Seit an Seit«. Und was geschah? Die Delegierten verließen mit regungslosen Mienen das Plenum. Es hängt also doch viel von der Luft ab, ob man vor der Stimmabgabe durchatmen kann, um am Ende aufzuatmen, oder ob man den politischen Erstickungstod stirbt. Derzeit röchelt sich ja die SPD in die Koalitionsverhandlungen. Vor allem Andrea Nahles müsste mal ins Sauerstoffzelt, um ihre Schnappatmung zu regulieren. Erstaunlicherweise redete auf dem Sonderparteitag niemand über die Luft. Wie man deren Qualität in unseren Städten verbessern könnte. Was man politisch dafür tun müsste, angefangen vom Verbrennungsmotor über die Laufzeiten von Kohlekraftwerken bis hin zum öffentlichen Nahverkehr. Das sind wichtige Zukunftsaufgaben, für deren Lösung man einen langen Atem braucht. Haben den unsere Großkoalitionäre überhaupt? Machen sie sich beispielsweise klar, dass sie bis zum Sommer nächsten Jahres die Richtlinien der EU zu Höchstgrenzen für die wichtigsten 5 Schadstoffe in deutsche Gesetze fassen müssen? dass sie nationale Luftreinhalteprogramme ausarbeiten sollen, damit Deutschland nicht die Grenzwerte überschreitet. Die Grenzwerte für die unsichtbaren Killer Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffoxide, die in Europa jedes Jahr über 450.000 Menschen töten. Das sind 10-mal so viele wie durch Unfälle im Straßenverkehr. In einem Monat beginnen in Leipzig die Anhörungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Verbot von Dieselfahrzeugen. Da geht es genau um jene Grenzwerte von Stickoxid, die in unseren Städten regelmäßig überschritten werden. Die Richter müssen klären, ob Fahrverbote überhaupt rechtens wären. Falls ja, wird das der erste Schnappatmungstest für die Große Koalition. Darauf freuen wir uns jetzt schon.
Politische Projekte gäbe es genug. Aufatmen, durchatmen, schnappatmen, wenn Politik Luft holt. HR2 Kultur der Tag. Atmer können Kunst sein. Die Kunstpause ist ein beliebtes Stilmittel. Nazan Tour ist international präsent mit seinen Kunstprojekten. In Offenbach ist er geboren, hat an der Hochschule für Gestaltung dort und an der Städelschule in Frankfurt studiert. Und er beschäftigt sich immer wieder mit gesellschaftlicher Spaltung und Machtstrukturen. Auf der Documenta war er mit einem Projekt im Documenta Radio vertreten, das Reden von Merkel, Trump und Putin ganz anders erfahrbar gemacht hat. Speech heißt das Projekt. Schönen guten Abend, Herr Tour.
Guten Abend, hallo.
Sie haben die Reden vom Text befreit. Da ist ja dann nicht mehr viel übrig geblieben, oder?
Naja, was halt übrig geblieben ist, ist das, was man normalerweise überhört oder was erst gar nicht publik gemacht werden soll bei diesen Reden. Und zwar sind das die Laute des Körpers, die dort da auch walten. Also sprich, das Luftschnappen, das Räuspern, das Schmatzen, das Lippen befeuchten und all diese Sachen, die eigentlich im Hintergrund jeder Rede sein sollten.
In Ihrem Kunstprojekt ist das ein längerer Take. Wir hören mal ganz kurz rein. Also die Geräusche, dieses Atmen, sehr eindrucksvoll. Kann man da eigentlich Personen auch erkennen?
Naja, also als ich analysiere natürlich diese ganzen politischen Reden und ich merke das dann schon, also ich persönlich, weil ich natürlich auch ein bisschen dann auch verstehe, wie verschiedenste Politiker eigentlich auch reden, und zwar auch diese, also es gibt Politiker, die diese Geräusche viel weniger machen als jetzt andere, also einerseits viel flüssiger reden, andererseits viel, sagen wir mal, ruckartiger, also jegliche Rhetorik ist eigentlich immer sehr spezifisch und individuell.
Wer macht denn besonders?
Für jemanden, der das jetzt einfach hört, glaube ich, ist es relativ schwierig, eine Person auszumachen.
Wer macht denn besonders viele Geräusche?
Also Trump macht schon relativ viele Geräusche, wobei Putin sehr wenige macht, also in dem Kontext hier. Mhm.
Ziehen Sie da Schlüsse raus?
Schlüsse vielleicht nicht, aber ich glaube, das hat was auch mit der Persönlichkeit zu tun. Ich glaube, Putin ist auch jemand, der sehr viel introvertierter ist, nicht so extrovertiert wie jetzt Herr Trump ist und auch nicht so laut wie Herr Trump. Also er redet eigentlich relativ leise, ganz bewusst und nicht impulsiv, wie es der Herr Trump tut. Und das bedeutet natürlich auch, dass man vielleicht weniger nach Luft schnappen muss als sonst.
Also es war für Sie auch wichtig, was in den Reden eigentlich vorkommt, in dem, was Sie dann rausgeschnitten haben.
Naja, was mir wichtig war, ist jetzt nicht unbedingt der Inhalt. Es war mir wichtig, dass ich politische Reden genommen habe, die explizit auch wichtige Reden für diese Politiker waren. Aber ich versuche jetzt hier mit der Arbeit eigentlich weg vom Inhalt hin eigentlich zu dem Menschen an sich, der diese Rede hält. Also der eigentlich fast wie so ein Übermensch über uns schwebt, uns sozusagen über den Massen ihre Ideologien preisgibt und wir eigentlich sozusagen keine Schwäche oder kein Versagen akzeptieren können. Und die Arbeit bringt uns auf eine andere Art und Weise ganz nah an den Mensch des, also den Mensch des Politikers, ja, also im Politiker.
Also das Atmen, das Schlucken, die Pausengeräusche, die machen das Menschliche aus in Ihrer Wahrnehmung dann?
Naja, es sind zumindest Geräusche, die man sonst nicht von anderen Personen hört, außer man ist in sehr intimen Momenten mit diesen Personen sehr nah auch. Ist etwas, was man sonst, sagen wir mal, im Alltäglichen überhören würde und vor allem auch überhört, wenn man jemanden einfach über den Fernseher sieht oder auf einem Podiumsdiskussion oder auf einer Bühne, auf einer Massenveranstaltung.
Wenn's Wetten das noch gäbe, könnten Sie dann anhand der Geräusche erkennen, um welche Rede es sich handelt oder um welche Person wenigstens?
Nee, das glaube ich nicht. So spezifisch habe ich mich da auch nicht trainiert. Mir kommt es wirklich darauf an, jetzt nicht über die Geräusche jemanden zu erkennen, sondern die Geräusche einfach auch als Teil dieser politischen Reden zu transportieren.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, den Text mal wegzulassen?
Die Idee, also es ist schon eine langwierige Geschichte, dass ich mich mit politischen Reden auseinandersetze, auch die Art und Weise, wie sie auch vermittelt werden den Menschen über YouTube-Kanäle oder den Fernseher, je nachdem, wie sie auch geschnitten werden, wie der Applaus dort auch rein geschnitten wird und auch von der Kameratechnik her, welche Personen von den Zuschauern zu sehen sind, das interessiert mich schon sehr, weil natürlich das auch alles viel mit dem Lenken von Gedanken und von Meinungen, also Meinungsbildung auch von den Massen zu tun hat. Mhm. Als ich viel auch mit diesen Tonaufnahmen zu tun hatte, die ich teilweise auch in Musik sozusagen transformiert hatte, war es für mich ein Versuchwerk, diese Sprache eigentlich herauszulassen, weil gar nicht viel über Inhalt geht, sondern auch von der Art und Weise, wie man eine Rede transportiert.
Ja.
Und da war es für mich irgendwie interessant, das mal rauszulassen, also das Inhaltliche, die Sprache an sich und dann trotzdem die Geräuschekulisse, die es sonst gibt. Also es sind ja nicht nur die Atempausen oder das Räuspern, sondern auch der Applaus zu hören oder die Introduction sozusagen von den Politikern.
Auch. Die Einleitungen.
Mhm. Ja, die Einleitungen.
Das war jetzt ein Kunstprojekt auf der Documenta. Welche Reaktionen haben Sie darauf bekommen?
Naja, also direkte Reaktion kann ich ja nicht ableiten in dem Sinne, dass das eine reine Soundarbeit war, die dann auch über das Radio lief, beziehungsweise über Installation auf der Documenta. Ich habe halt viele Gespräche gehabt natürlich, deswegen viele finden das einerseits auch witzig, andererseits aber auch irritierend. Es ist recht unterschiedlich.
Zu diesem Aspekt Inhalt und Form, was da wichtiger ist, wenn wir später auch noch mit einem Rhetoriker reden. Vielen Dank, Nassan Tour. Sie haben in einem Kunstprojekt die Reden von Politikern vom Text befreit. Was übrig bleibt, sind eben die Atmer, die Räusperer, das Schlucken, die Pausen. Und die sagen eine ganze Menge aus, wie wir gerade gelernt haben. Herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag. Das Luftanhalten rund um die Entscheidung der SPD für oder gegen eine Koalition hat uns angeregt, dem Atmen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Atmen ist wichtig beim Reden, Atmen ist wichtig zum Überleben und wir gehen zurück auf den Berg zur Himalaya-Expedition der Inder im Jahr 1964.
Es ging nun nicht mehr steil bergan. Zwischen Felsbuckeln und Schneehaufen hindurch arbeiteten wir uns vorwärts. Doch das Atmen, das in einer solchen Höhe ohnehin schwer fällt, wurde mit jedem Meter noch schwieriger. Jeder Versuch, tief einzuatmen, endete mit einem Schluck auf und einem Japsen und Keuchen. Wollte denn dieser Aufstieg nie enden? Jeder Schritt war Schwerstarbeit. Der Wind hatte nun wieder aufgefrischt und Sturmstärke erreicht. Kurz vor Razor's Edge ging mir der Sauerstoff erneut aus und ich begann krampfartig zu keuchen. Meine Schutzbrille war mit Schnee überzogen, meine Beine wollten sich nicht mehr bewegen und fühlten sich leblos an. Bei jedem Schritt, den ich tat, hatte ich das Gefühl, eine Meile gelaufen zu sein. Wir kamen nur sehr langsam voran und blieben immer wieder nach Atem ringend stehen. Der Wind tobt und heulte von den unermesslichen Abgründen beiderseits des Kamms herauf und über diesen hinweg. Hände und Füße wurden eisig und gefühllos. Wir machten eine schreckliche, teilweise furchteinflößende Erfahrung durch, strengten uns an, quälten uns und japsten nach Luft. Ich dachte, meine Lunge würde platzen. Über Razor's Edge krochen wir zum Teil auf allen Vieren. Der Sturm drückte uns nieder und einige Male fiel ich tatsächlich der Länge nach hin. Pooh Dorji ging es nicht anders als mir. Er konnte mir nicht helfen. Doch dann erblickten wir die Zelte unseres letzten Lagers. Sie waren nicht weiter als 100 Meter entfernt. Über die langen Hänge hinab musste Rawat, Pooh Dorji und mich immer wieder stützen, denn wir torkelten und stolperten mehr, als wir gingen. Vor jedem Schritt mussten wir erst einmal tief Luft holen. So schafften wir es mit größter Anstrengung bis zum letzten Camp.
In so einer Situation denkt man nicht ans Musizieren, aber wenn es ums Atmen geht, ist man schnell bei der Musik. Bei fast allen Blasinstrumenten entsteht der Klang ja beim Ausatmen des Musikers. Bei der Mundharmonika ist das anders. Da kann man sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen Klang erzeugen. Thorsten Schweinhardt über ein kleines, aber sehr besonderes Instrument.
Der Pfadfinder zückt sie am Lagerfeuer und der schwarze Bluesmusiker lässt mit ihr den Verstärker scheppern. Die Mundharmonika passt in jede Hosentasche und ist nach wie vor in aller Munde, nicht erst seit Bob Dylan. Kein Instrument wird weltweit so oft gebaut und unterschätzt. Seit knapp 200 Jahren schreibt die Mundharmonika ganz große Musikgeschichte. Mit einem Mundharmonika-Solo beginnt Love Me Do, die erste Single der Beatles. Und trotzdem, viele sehen in dem Blech-Sandwich immer noch nichts weiter als ein Kinderspielzeug. Damit tut man der Mundharmonika bitter Unrecht, sagt Linda Krieg, die einzige Mundharmonika-Lehrerin in Frankfurt.
Die Mundharmonika ist ein ganz normales Blasinstrument wie Klarinette, Saxophon und so weiter. Es ist einfach nur kleiner.
Gerade weil sie so klein und handlich ist sie schon überall hingereist. An den Nord- und an den Südpol, auf den Gipfel des Mount Everest. Selbst im Weltraum haben Astronauten schon auf der Bluesharp geblasen. Die Mundharmonika ist ein treuer Begleiter, mit dem man sich ganz schnell anfreunden kann. Selbst für musikalische Anfänger ist es kinderleicht, dem Instrument Melodien und passende Akkorde zu entlocken. Das liegt daran, dass jede Mundharmonika nur in einer Tonart gestimmt wird, erklärt Linda Krieg.
Wenn ich jetzt ein Instrument habe in C-Dur und ich blase und ziehe Töne oder ich atme aus und ein und da bekomme ich halt jeweils immer einen Ton, der zu dieser C-Dur-Tonleiter passt. Und das erlaubt es dann eben relativ intuitiv Melodien, die man halt selbst kennt, zu spielen.
Mit etwas Übung lassen sich auf der Mundharmonika aber auch alle anderen Töne treffen. Linda Krieg zeigt ihren Schülern nicht nur, wie sie einfache Volkslieder aus ihrer Harp zaubern können, sondern führt sie auch zum richtig satten Blues-Sound. Für den perfekten Klang ist vor allem eines entscheidend, das richtige Atmen.
Durch den Atem regulieren wir die Töne, wir bringen das Instrument zum Klingen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als hätte die Mundharmonika durch diese Stimmzungen, die ja bei der Aus- und bei der Einatmung reagieren, wie so Stimmlippen, die wir mit unserem Atem zum Schwingen bringen.
Wir atmen und erzeugen gleichzeitig Klang. Die Mundharmonika ist eines der wenigen Blasinstrumente, in das wir nicht nur ausatmen, also blasen, sondern in das wir auch einatmen. Fließt der Atem, fließt auch der Klang. Und während wir spielen, erzählt uns das Instrument auch viel darüber, wie wir atmen und wie es uns geht, sagt Linda Krieg.
Man hat sofort eine klangliche Umsetzung. Ne? Wenn der Atem flach ist oder man ist gestresst, dann klingt das sofort auch so. Also dass der Ton einfach ja leiser klingt oder die Stimmzungen einfach nicht richtig zum Schwingen kommen. Und wenn ich einen gleichmäßigeren, tieferen Atemfluss habe, dann klingt das Ganze natürlich auch anders.
Atmen muss jeder. Wir tun es, ohne darüber nachzudenken. Deshalb ist die Mundharmonika so intuitiv zu spielen und gleichzeitig so ausdrucksstark. Ob Folk, Jazz, Rock oder Hip-Hop, es gibt kein Genre, das sie sich noch nicht erobert hat. Und auch vor der elektronischen Tanzmusik macht sie nicht halt. Tatsächlich wird das klingende Spielzeug auch schon für medizinische Zwecke eingesetzt.
Bei Atemtherapien oder auch bei Herzkrankheiten wird das eingesetzt, also dass man da wieder zu einem regelmäßigeren Atemfluss kommt.
Da bleibt nur zu hoffen, dass der Bluesharfe noch lange nicht die Luft ausgeht.
HR2 Kultur der Tag. Wir haben ja sehr viele Begriffe in unserer Sprache, die auf die Bedeutung der Atmung, der Luft für unser Leben anspielen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt verbinden wir das Atmen damit, den richtigen Ton zu treffen. Das kommt in der Musik zusammen. Und darüber spreche ich mit Peter Brumig. Er ist erster Hornist beim SWR Sinfonieorchester. Schönen guten Abend, Herr Brumig.
Schönen guten Abend Ihnen auch.
Sie haben den SPD-Parteitag verfolgt, haben gespürt, dass mancher die Luft angehalten hat. Luft anhalten, wenn der Atem nicht richtig fließt, das kann für einen Musiker ein wirkliches Problem sein. Wenn es ums Luftanhalten geht, woran denken Sie da als Musiker?
Naja, Luft anhalten ist für uns Bläser tatsächlich erstmal eine der schlimmsten Geschichten, die man überhaupt machen kann. Wir müssen ja einen fließenden Atem haben. Wir brauchen einen Atem, der Töne erzeugt. Und wenn wir die Luft anhalten, hat das ganz oft mit Angst zu tun. Wenn uns der Atem stockt, das sind alte Reaktionen, die wahrscheinlich biologisch irgendwelche Begründungen haben. Wenn wir die Luft anhalten dann hat es mit Schrecken oder mit Angst zu tun.
Angst zum Beispiel vor dem Auftritt, davor, dass es nicht so klappen könnte mit dem richtigen Ton treffen.
Beispielsweise Auftrittsängste. Also das sind bei uns Dinge, die wir genau beäugen, wenn wir selbst oder irgendwelche Kollegen, wenn irgendwo oder Schüler Probleme bekommen, wenn sie in Krisen geraten, dann schauen wir erstmal, wo kommt das, was erzeugt wird an Atem. Und das ist in unserem Fall eine Kombination aus Luft und Luftdruck, also die Luftmenge im Volumen und der Luftdruck. Wenn das oben zum Beispiel an der Lippe oder bei der Oboe am Rohr, wenn das nicht ankommt.
Das ist eine schöne Parallele zur Politik. Dort auch das Luftanhalten aus Angst, dass die Abstimmung nicht so verlaufen könnte, wie man sich das gedacht hat. Und dann die nachfolgende Krise. Bei den Musikern dann eben auch die nachfolgende Krise, wenn es mit dem Luftholen nicht mehr klappt.
Also man sollte auf jeden Fall in schwierigen Momenten, also beispielsweise wenn ich ein blödes Solo, ich habe ja auch Stellen, vor denen ich Respekt oder vielleicht sogar Angst habe, wenn ich davor irgendwas falsch mache, ich gucke dann schon, dass ich zum Beispiel vielleicht so eine Sekunde vorher nochmal richtig ausatme. Das hilft ungemein, um dann ganz normal und ohne nachzudenken wieder einzuatmen und dann den richtigen Position, sage ich mal, von Luftdruck und Luftmenge jetzt zu geben, damit das kommt, was ich gern möchte.
Die Atemtechnik also ganz wichtig. Eine Technik, die einem auch erlaubt, weiterzuspielen, in das Instrument zu blasen. Während man Luft holt, gibt es sogar auch diese Zirkularatmung. So eine Technik wäre doch auch was für Politiker. Weitermachen und trotzdem neue Luft nachkommen lassen. Wie funktioniert das in der Musik mit dieser speziellen Atmung?
Also sie funktioniert, um es rasch zu erklären, sie funktioniert eigentlich so. Ich nehme von der Luft, die ich ausatme und irgendwo reinblase, zum Beispiel in ein Mundstück oder in das Rohr bei einer Oboe oder so. Ich nehme einen Teil dieser Luft und blase die, während ich raus ausatme, in die Backen. In die Backen und in den gesamten Mundraum. Ich blase das auf und habe dann so ein gewisses kleines Volumen übrig. Dann kann ich die Backenmuskulatur nehmen und kann durch Zusammenziehen der Backen den Luftstrom ersetzen. Den Luftstrom, der normalerweise vorher geflossen ist von unten bis oben, den nehme ich jetzt ein kleines bisschen aus der Backe und habe dadurch vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Sekunde Zeit, durch die Nase Luft nachzuholen. Ich kann praktisch nachatmen. Aha. In dem Moment, in dem vorne am Mund sogar noch Luft rausgeht. Das Prinzip ist, dass ich tatsächlich einfach diese Backenmundraum, ich drücke das dann durch die Backen und vielleicht auch Zungenboden, drücke ich das ein bisschen raus. Das geht nur kurze Zeit. Und vor allem geht es auch nur, das geht nur bei Instrumenten, oder es ist schwieriger und leichter bei Instrumenten, die jetzt nicht so viel Luft verbrauchen.
Ja, für die Politik wäre das auch ein zu kurzer Zeitraum, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Sie greifen noch auf was anderes zurück, wo sich die Politik vielleicht eine Scheibe von abschneiden kann. Das ist die chorische Atmung. Was versteht man darunter?
Das ist eine Technik, die wir so rechts und links, also zum Beispiel jetzt innerhalb einer Horngruppe in einem Orchester, wir haben gestern eine Symphonie gespielt, da braucht man, hat man wahnsinnig lange Phrasen, und ehrlich gesagt, das ist auch laut, da brauchen wir lange Luft und das fällt wahnsinnig auf, wenn es da Löcher gibt. Mhm. Das heißt, wenn wir nachatmen müssen. Wir haben da gar keine Chance, da auch zirkulär oder sonst was, das macht keinen, dafür spielen wir viel zu laut. Das ist wie so eine Verständigung mit dem Nachbarn. Das heißt, wir versuchen, wenn wir zum Beispiel unisono spielen, wir versuchen, ich atme, er hält, teilweise zeichnen wir das sogar ein, aber oft funktioniert das nonverbal, und dann atmet er zwei Viertel später. Das heißt, Sie draußen merken das gar nicht und denken, boah,
die können aber lange durchhalten.
Ja, ganz durchgezogen. Das ist aber auch eine Technik, die machen Chöre, also und
ganz, daher auch
das
der
ist
Name,
eine ganz wichtige
chorische
Sache, ja.
Atmung.
Das heißt, genau, das heißt, geht halt nur in Stellen, wo man unisono spielt oder singt.
Gute Zusammenarbeit ist in der Musik auch gefordert. Vielen Dank, ja, Peter Pomich, Hornist beim SWR Sinfonieorchester. Wir wünschen Ihnen einen stetig fließenden Atem. Wie es ist, wenn einem die Luft ausgeht, davon erzählt das Buch Höher als der Everest, Erinnerungen eines Bergsteigers, und da hören wir nochmal rein.
Als wir gegen 5 Uhr zum Ostgrat aufbrechen wollten, begann der Regler an meiner Flasche wieder zu zischen. Erneut trat Sauerstoff aus. Ich versuchte, schneller abzusteigen, um mit der verbliebenen Menge zurechtzukommen. Aber der Behälter war schon nach 15 Minuten leer. Obwohl der Abstieg nicht sonderlich schwierig war, ging ich von da an so langsam, dass ich glaubte, ich würde das Eisplateau nie mehr erreichen. Es war kurz vor Sonnenuntergang. In der Ferne sahen wir bereits die Schnee- und Eiskristalle im warmen, roten Abendlicht glitzern. Dies war einer der Augenblicke, in denen meine Energie einen absoluten Tiefpunkt erreichte. Ich hatte alle Kraft verloren und meine Beine wollten sich einfach nicht mehr bewegen. Ich versuchte zu gehen, stolperte aber andauernd über meine eigenen Füße. Und Pu Dorji und Rawat, die mich untergefasst hatten, erging es kaum besser. Irgendwann fielen wir alle drei einfach um und hatten nicht mehr die Kraft, uns wieder aufzurappeln. Der Sturm nahm noch an Stärke zu, und nun wurde es auch bedrohlich rasch dunkel. Wir überlegten, ob wir ein Loch ins Eis graben sollten, um darin zu übernachten. Aber durch den eisigen Wind waren unsere Hände und Füße völlig taub geworden. Und wir hatten keinen Sauerstoff. Alle unsere Versuche, auf die Beine zu kommen, blieben erfolglos. Ich erinnere mich, wie Rawat zählte. 1, 2, 3, auf! Er versuchte laut zu rufen, aber wir hörten ihn kaum. Wasser hatten wir überhaupt keines mehr, und nun war uns auch noch der Sauerstoff ausgegangen. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Ich setzte mich auf den Boden und versuchte, eine Mulde ins Eis zu graben, aber ich brachte nicht mehr zustande als ein leichtes Schaben oder Kratzen mit dem Pickel. Keiner von uns hatte auch nur mehr einen Funken Energie. Wir befanden uns am Rande eines völligen Zusammenbruchs.
Ohne Luft. Keine Situation, die man erleben möchte. Aber zum Glück wurde die Gruppe von einem Sherpa gerettet. Und wer rettet die SPD? Jetzt, wo ihr möglicherweise die Luft ausgeht, weil doch so viele in der Partei nicht einverstanden sind mit einer erneuten großen Koalition, in der sie meinen, zu wenig gestalten zu können. Jetzt nach dem Parteitag ist erstmal der Weg frei für Koalitionsverhandlungen, aber dann steht noch eine Mitgliederbefragung im Raum. Da braucht die SPD also einen langen Atem, um das durchzustehen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Luft in der Politik. Aufatmen, durchatmen, schnappatmen. HR2 Kultur der Tag. Unsere Atmung kann uns helfen, wenn wir was Schweres tragen müssen oder wenn wir Schmerzen haben. Da können wir sie ganz bewusst einsetzen. Der Atem trägt uns durchs Leben, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Zeit für einen kleinen Atemkurs.
Einatmen und ausatmen und wieder einatmen und aus. Ja, der hier hat seine Atemübungen brav zu Hause gemacht. Sie auch? Wer nämlich so atmen will wie Darth Vader, muss schon etwas üben. Ein Atemmeister fällt schließlich nicht vom Himmel. Damit sie aber einer werden, widmen wir uns heute neben dem schnöden Ein- und Ausatmen weiteren, ausgefalleneren Atemarten. Also holen Sie nochmal tief Luft und los geht's mit Atmen für Dummies. An welche Situationen denken wir, in denen richtiges Atmen von Vorteil wäre? Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Ihr Koalitionspartner, nennen wir ihn SPD, haut Sie einfach mal ohne Vorwarnung übers Ohr, indem er für etwas stimmt, was Sie als CDU so überhaupt nicht wollen. Zum Beispiel die Ehe für alle. Da regen Sie sich auf, klar, und kriegen schon mal Schnappatmung. So wie Horst Schlemmer. Sie erinnern sich?
Ich habe Schnappatmung ein bisschen. Ich habe für Sie Blumen mitgebracht.
Dankeschön.
Ich muss mich setzen. Du bist.
Ja.
Ach so.
Harpe Kerkelings alter Ego. Der litt da auch dran. Schnappatmung ist aber eigentlich gar nicht lustig. Die kriegen Menschen nämlich meistens, wenn sie bewusstlos sind. Und das kann schnell lebensbedrohlich werden. Aber zurück zu Horst Schlemmer. Wäre der 2009 tatsächlich Bundeskanzler geworden, er wollte ja mit seiner Horst-Schlemmer-Partei gegen Merkel antreten, hätte uns das vielleicht den atmenden Deckel erspart. Kennen Sie nicht? Unionspolitiker meinen damit eine variable Obergrenze für Geflüchtete, die jedes Jahr neu berechnet werden soll. Und seien wir mal ehrlich, atmender Deckel klingt doch auch viel netter als Obergrenze. Letzteres Wort findet Horst Seehofer zwar ganz super, Angela Merkel aber kriegt davon jedes Mal genau Schnappatmung. Unser Kurs Atmen für Dummies soll ja nicht so langatmig werden, aber eine Technik geht noch. Das Aufatmen wird auch sehr gerne von Politikern benutzt. Meistens ist ihnen davor die Luft weggeblieben, zum Beispiel auf dem SPD-Parteitag. Schnaubend haben die Genossen ihre Argumente für und gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgetauscht. Vor allem Andrea Nahles rang am Rednerpult ordentlich nach Luft bei so viel GroKo-Gegenwind.
Ah, werden die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ach, die SPD, die macht jetzt nur noch Politik, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt. Das ist doch Blödsinn, verdammt nochmal!
Am Ende aber konnte sie aufatmen, zumindest erstmal. Eine knappe Mehrheit stimmte für Koalitionsverhandlungen. Damit sind wir am Ende unseres Kurses Atmen für Dummies. Falls Sie sich dabei veratmet haben sollten, keine Sorge, das ist bei Ungeübten wie Ihnen ganz normal. Es hilft, wenn Sie sich nun wieder aufrecht hinsetzen und einatmen, wieder ausatmen und wieder ein und aus.
Ein Atemkurs mit Laura Esslinger. Ob wir es bewusst tun oder nicht, wir gestalten die Art, wie wir reden, durch unseren Atem. Der Atem beeinflusst sehr, was das, was wir sagen, dann beim Gegenüber bewirkt, wie es aufgenommen wird. Der Atem sendet Botschaften. Lassen wir Atempausen oder hecheln wir etwas durch? Wir haben ja schon gehört, wie wichtig das sein kann, was zwischen dem Text an Geräuschen dann kommt. Ein ganzes Kunstprojekt ist daraus entstanden. Professor Dr. Joachim Knape ist Rhetoriker an der Uni Tübingen. Schönen guten Abend, Herr Knape.
Guten Abend.
Wie würden Sie denn die Gewichtung ansetzen zwischen Inhalt und Ausdruck? Was ist wichtiger für die Wirkung einer Rede?
Die Atmung ist ja ein Spiel, was sehr komplex funktioniert. Und wenn man das als Redner nicht weiß, kann man ganz schön Probleme kriegen. Es ist sehr interessant, dass die alten Sprachen, zum Beispiel das griechische Wort Pneuma oder das lateinische Wort Spiritus, eben nicht nur Geist heißt, sondern eben auch Hauch oder Atem. Also Atem, Geist, Seele wird in einen Zusammenhang gebracht. Mhm. Und das germanische Wort Atma, das geht noch sehr viel weiter und meint das psychische Selbst eines Menschen. Also im Atmen steckt einerseits die ganze psychologische Dimension, die seelische Dimension, aber eben auch die kognitive Dimension drin. Also diese alten Bedeutungen, die noch vorwissenschaftlich eigentlich so eine ganzheitliche Betrachtung haben, die legen ziemlich viel offen, nämlich, dass hier ein Körper-Seele-Zusammenhang ist, der einerseits genutzt werden kann rhetorisch oder andererseits ziemlich gefährlich werden kann. Mhm. Also der Zusammenhang von Körper, Denken und Reden.
Das, was Sie da beschreiben, das taucht ja auch in unserer Sprache auf. Wir haben ja ganz viele Bilder, die sich mit dem Atem beschäftigen. Ja. Was finden Sie da so besonders wichtig? Was fällt Ihnen zuerst ein an Metaphern?
Naja, jetzt im Zusammenhang mit dem Thema heute, langer Atem der Politik. Mhm. Schulz hätte jetzt zum Beispiel auch ganz anders sich überlegen können in der Strategie, hätte er sagen können, ja, wir brauchen einen langen Atem in der Politik. Wir brauchen zwei Legislaturperioden, weil wir Langzeitprojekte haben, die wir gar nicht in einer Legislaturperiode hingekriegt hätten. Hätte er sich das mal überlegt, wie die langatmige Politikmetapher ausgestaltet wird, hätte er sagen müssen, ja Leute, wir brauchen jetzt das zweite, weil wir Langzeitprojekte haben. Mhm. Und was aber rübergekommen ist, jetzt benutze ich wieder eine Metapher, dass die SPD von einem kurzatmigen Projekt zum nächsten geht und dann kommt sie natürlich ins Trudeln. Dann kann man eben die Frage stellen, brauchen wir das? Und am Ende ist man dann vielleicht atemlos vor Angst, mhm, weil man solche Überlegungen nicht macht, ja, die eigentlich in eine ganz andere Richtung geführt hätten und am Ende kommt es vielleicht doch dann auch bei denen zu einem Aufatmen, weil alles geklappt hat. Aber wie gesagt, diese Metaphern, die enthalten sehr viel kulturelles Wissen und Potenzial. Wenn man da richtig drüber nachdenkt, kann man damit eigentlich auch ganz schön weit kommen. Ja. Aber das ist sozusagen die kulturelle Füllung.
Das ist ja auch sowieso eine große Besonderheit, dass wir den Atem einerseits unbewusst fließen, mhm, lassen können, aber auch ganz bewusst einsetzen können.
Ja. Also es wäre natürlich schön, wenn unsere Lunge so eine Art Orgel wäre, wo immer gleichmäßige Luftströme rauskommen, so eine Art Blasebalg, und dann so mechanisch wir dann Töne erzeugen können. Dummerweise ist das aber nicht so, sondern Sie haben es gerade schon angedeutet, dieser Zusammenhang von unbewusst und bewusst, das ist eben das Problem. Also wir können aufgeregt sein, ohne es zu kontrollieren, wir können aber auch professionell kontrolliert sein, wenn wir das gelernt haben und bewusst auch unsere Körperreaktionen mit unseren Denken zusammenbringen. Aber wenn Sie natürlich auf einem Podest stehen und Ihr Körper verselbstständigt sich und Sie fangen an, sich zu verhaspeln, zu schnaufen, zu zischen, husten, räuspern, runterrattern, weil Sie das nicht mehr unter Kontrolle haben, das kommt schlecht an. Also das heißt, wenn man trainiert, muss eine Harmonisierung von solchen Körpereinstellungen und Denkbewegungen stattfinden, dann klappt das Reden.
Normalerweise machen wir uns beim Sprechen ja keine Gedanken über die Atmung. Ja. Es sei denn eben, wir sind gerade gerannt und außer Atem, da kann man dann nicht sprechen. Und das ist doch auch gut so, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen, oder?
Ja, da kann ja das Publikum oder das Gegenüber kann ja da Schlussfolgerungen draus ziehen. Also man kann zum Beispiel positiv sagen, also ein Redner, der jetzt auch solche Zeichen von möglicherweise Schwäche oder Unkontrolliertheit zeigt, na, das ist authentisch. Der ist, macht's wie wir kontrollieren uns auch nicht immer, prima. Man kann aber auch sagen, naja, also der ist ja ziemlich unkontrolliert und wenn das so wirr und zittrig zugeht wie in seiner Stimme, in seinem Kopf, na, das möchte ich dann doch lieber nicht haben. Ich möchte lieber einen, der fest auftritt und das auch in der Stimme zum Ausdruck bringt. Also es ist sowas Ambivalentes, es kann mal so oder mal so interpretiert werden. Und der Profi natürlich weiß das und spielt damit.
Frau Nahles ist ein Profi, würde ich mal sagen. Und wir hören mal gerade in eine Szene aus dem Parteitag rein.
Offensichtlich, und das ist das, was wir an Erneuerung brauchen, ist es uns bisher nicht gelungen, genügend Antworten auf die Zukunft zu geben, den Leuten die Ängste zu nehmen und mehr Vertrauen zu generieren. Aber was um alles in der Welt hat das mit der Merkel, dem blöden Dobrindt und den anderen zu tun? Das ist ausschließlich unser Problem, das wir lösen müssen, und zwar jetzt.
Sie benutzt verschiedene Tempi, also sie ist mal ganz schnell, dann ist sie wieder langsam an dem Tempo raus, dann überschlägt sich die Stimme fast, das ist vielleicht nicht unbedingt gewollt.
Also ich glaube, das hat die sich sehr genau überlegt. Mhm. Also das heißt, sie hat sich überlegt, mache ich das jetzt wie unser Parteivorsitzender immer schön gemessen, teilweise auch schleppend, wo man dann sagt, ne, der hat Aussetzer vielleicht, also so ein bisschen mit Sonorität auch, oder hau ich mal gewissermaßen körperlich auch auf die Pauke, und das hat sie sich sicherlich überlegt. Nun ist sie natürlich sowieso mit Neigung zum Groben. Auch das ist Teil ihrer Authentizität, der bei manchen gut ankommt, bei manchen weniger, je nachdem, wie man eingestellt ist. Also ich glaube, sie hat gesagt, ich gehe da rein und muss mal wirklich jetzt im Sinne einer authentischen Erregung auch wirklich jetzt mal von Schnappatmung bis zu rauer Stimme, bis zu lautem Röhren und Schimpfen alle Register aussetzen. Und es ist ja nicht zufällig, dass sie am Ende das interessante Wort quietschen gebraucht hat.
Vielen Dank. Wir sind leider am Ende, aber vielen Dank für diese Einschätzung, Professor Dr. Joachim Knape, Rhetoriker an der Uni Tübingen. Ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag. Sie können die Sendung in der Wiederholung hören, in HR Info ab 22 Uhr oder auch jederzeit als Podcast auf HR2 Kultur. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.